Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Die Predigt am heutigen Auferstehungssonntag ist Gottes Wort in Lukas Kapitel 24. Schlagt also gerne mit mir auf, Lukas Kapitel 24. Wir lesen die Verse 1 bis 49. Lukas Kapitel 24, die Verse 1 bis 49. Und wir hören auf Gottes unfehlbares Wort. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie, die Frauen, am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war, und sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen. Sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher daliegen. Und er ging nach Hause, voll Staunen über das, was geschehen war. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus. Das war von Jerusalem 60 Stadien entfernt. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Der sprach zu ihnen: Was? Sie sprachen zu ihm: Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der Unsigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie sie es gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurde ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück, und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden, und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte, und er spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigt er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten, vor Freude, und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm es und aß vor ihnen. Er aber sagte zu ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Immer wieder erscheinen spezielle Bücher auf dem christlichen Büchermarkt, die Aufsehen erregen. Da gibt es Bücher, die sollen berichten, wie Menschen dem Tod ganz nahe gekommen sind oder sogar schon tot gewesen sein sollen und dann zurückgekommen sind. Und dann wird da berichtet von irgendwelchen Lichtern oder ein gewisser Friede oder eine überwältigende Liebe, die dann da ist. Und manche Bücher schreiben auch, sie hätten Jesus gesehen. Diese Bücher faszinieren immer eine ganz große Menge von Leuten. Die lassen sich millionenfach verkaufen. Die Frage ist, warum ist das so? Vielleicht, weil in Menschen eine Sehnsucht steckt, dass wir über den Tod hinaus etwas haben. Und vielleicht wollen wir, dass diese Hoffnung, die wir aus der Bibel kennen, irgendwie mehr sichern können. Kann das wirklich wahr sein? Und wenn es dann Berichte aus den heutigen Tagen gibt, meinen wir, das ist doch ein Beweis, dass die Auferstehung auch für uns wirklich möglich ist. Die Frage ist, brauchen wir solche Nahtoderfahrungen, um an die Auferstehung zu glauben? Reicht nicht das leere Grab damals in Jerusalem? Reichen nicht die Begegnungen von Jesus mit seinen Jüngern? Warum die Auferstehung mehr ist als eine schöne Geschichte, das ist die Überschrift über die heutige Predigt. Keine Frage, die Auferstehung von Jesus ist eine schöne Geschichte. Wobei, ich muss das vielleicht ein bisschen konkretisieren. Die Auferstehung selbst, die Handlung, davon lesen wir in keinem der Evangelien. Es gibt keine Szene in den Evangelien, wo beschrieben wird, wie Jesus den Tod jetzt überwindet, wie er aufersteht, wie sein Körper plötzlich lebendig wird. Es wird nicht erzählt, dass irgendjemand die eigentliche Auferstehung, die Handlung selbst gesehen hat oder miterlebt hätte. Das bleibt tatsächlich ein Geheimnis. Aber was die Bibel macht ist, sie rückt das Zeugnis der Jünger in den Fokus, der Glaube an die Auferstehung. Wir haben hier nicht eine physikalisch dokumentierte Handlung, sondern wie reagierten die Jünger darauf auf diese Botschaft? Und der Evangelist Lukas, von dem wir ja vorhin gelesen haben, der berichtet ganz auf seine eigene Weise von dieser Auferstehung. Man könnte so dieses Ereignis ansehen, wie zum Beispiel heute, wenn es ein besonderes Ereignis gibt in der Welt, dann gibt es ja heute Live-Ticker. Das ist ja so, da kommt das Ereignis rein, ja, es gibt so eine erste Nachricht, die Geschichte bricht los, das ist in den ersten 12 Versen der Fall, etwas Großes ist passiert, das Grab ist leer, ist offen, wir wissen aber noch nicht viel. Dann kommt so der nächste Teil, die Verse 13 bis 35, der nächste Live-Ticker oder Nachricht ist da, es gibt Zeugen, die was berichten, ja, die haben ihn gesehen auf dem Weg nach Emmaus. Aber irgendwie alles noch zu schön, um wahr zu sein. Und dann in den Versen 36 bis 49 erscheint der Gesuchte selbst mitten unter den Jüngern und gibt sich klar zu erkennen. Wir haben also hier in Lukas Kapitel 24 haben wir drei Geschichten, die Lukas hintereinander reiht. Übrigens macht das der Evangelist Lukas immer wieder in seinem Evangelium, dass er Geschichten nimmt und sie aneinander reiht und damit etwas Gesamtes aussagen möchte. Ich denke, viele von uns kennen zum Beispiel Lukas Kapitel 15, und da gibt es mehrere Gleichnisse, die hintereinander erzählt werden. Der große Gedanke, Lukas Kapitel 15, ist, Jesus nimmt die Sünder auf und der isst mit ihnen. Und dann gibt es das Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Dann gibt es das Gleichnis von der verlorenen Münze, und die alle enden damit, freut euch mit mir. Dann kommt die dritte Geschichte, nämlich die Geschichte von dem sogenannten verlorenen Sohn. Und sie endet so ein bisschen fragend, so ein bisschen offen, nämlich, wie werden wohl die Pharisäer und Schriftgelehrten, die mit diesem zweiten Sohn gemeint sind, wie werden sie wohl darauf reagieren, dass Jesus sagt, freut euch mit mir, wir haben das Verlorene wiedergefunden. Also Lukas verwendet immer wieder drei Geschichten, um eine Gesamtbotschaft rüberzubringen. Und wie wir hier in Kapitel 24 sehen können, macht Lukas genau dasselbe nochmal. Es sind drei Begegnungen. Die erste ist die Begegnung, wo Jesus eigentlich durch Abwesenheit glänzt, der ist nicht da, nämlich die Begegnung von den Frauen mit den Engeln am leeren Grab. Dann ist da die Begegnung von Jesus auf dem Weg nach Emmaus. Und drittens ist da die Begegnung von Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem. Und immer in all diesen drei Geschichten haben wir etwas, was geöffnet wird. Am Anfang ist das geöffnete Grab. Dann lesen wir in Vers 31 geöffnete Augen bei den Emmaus-Jüngern. Und dann lesen wir in Vers 45 von einem geöffneten Verständnis bei den versammelten Jüngern. Aber immer den Gedanken, da wird was geöffnet von Gott. Und bezeichnenderweise sind alle drei Begegnungen irgendwie ähnlich aufgebaut. Wir haben immer zuerst Verwirrung, dann haben wir Zurechtweisung und Belehrung und dann haben wir eigentlich ein Erlebnis. Um das mal kurz im Überblick zu geben, zuerst immer Verwirrung. Die Frauen, ausdrücklich Vers 4, ratlos. Vers 5, sie erschraken. Bei den Emmaus-Jüngern am Anfang auch. Vers 17, sie sind traurig, fragt Jesus, warum seid ihr traurig? Und dann bringen sie zum Ausdruck in Vers 21, wir sind enttäuscht, wir haben gehofft, dass da mehr kommt. Und auch bei den versammelten Jüngern in Jerusalem lesen wir, sie sind bestürzt, voll Furcht, Zweifel, Vers 38. Und immer erhalten diese Begegnungen Belehrungen und Zurechtweisungen. Die Frauen werden gefragt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Habt ihr es nicht gecheckt? Und dann werden sie belehrt. Erinnert euch doch daran, was er euch gesagt hat. Die Emmaus-Jünger, was kriegen die zu hören? Oh, ihr Unverständigen! Wie ist doch euer Herz so träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Und was sagt er den versammelten Jüngern in Vers 38? Was seid ihr so erschrocken? Warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Und dann legt er ihnen die Schrift aus. Wir haben also immer Verwirrung, Zurechtweisung und Belehrung. Und dann gibt Gott ihnen immer wieder auch die Möglichkeit, etwas zu erleben. Ja, wir haben in den ersten 12 Versen den Petrus, der muss der Sache auf die Spur gehen und geht dann zum Grab und stellt fest, die Frauen haben nicht Unrecht. Ja, damals war es ja mal eine Frage, kann man dem Bericht der Frauen glauben? Sind das glaubwürdige Zeugen? Petrus stellt fest, die Frauen haben die Wahrheit gesagt. Bei den Emmaus-Jüngern erleben sie, wie Jesus, als er Tischgemeinschaft mit ihnen haben will oder haben wird und er das Brot bricht, stellen sie fest, das ist doch unser Herr Jesus. Und bei den versammelten Jüngern, ja, da sagt Jesus, schaut meine Hände, schaut meine Füße, ihr dürft sie sogar betasten. Und dann sagt er sogar noch, und ich hab Hunger, ich würde jetzt gerne noch was essen. Das heißt, sie haben das Erlebnis, sie sehen Jesus, ein Geist kann ich essen, er ist wirklich da. Also wir haben in all diesen drei Geschichten ein Muster, das sich immer wieder holt. Aber wir haben insgesamt auch eine Geschichte, die entwickelt sich vom Unglauben über Verwunderung hin zur Überzeugung und schließlich sogar zur Zeugenschaft. Das ist diese große Geschichte, das ist die gemeinsame Geschichte dieser aller drei Geschichten. Und diese Geschichten gemeinsam, sie stellen uns vor die Frage, werden wir dieser guten Nachricht glauben? Sind wir offen für die Behauptung von Jesus Christus? Sind wir bereit, die Geschichte von der Auferstehung als mehr anzusehen als eine schöne Geschichte? Weil sie ist mehr als eine schöne Geschichte. Und drei Gründe liefert uns dieses Kapitel hier, Lukas Kapitel 24, nämlich die Auferstehung ist einmal wunderbar, dann ist die Auferstehung wahr und dann ist die Auferstehung aber auch wirksam. Schauen wir uns diese drei Punkte an und beginnen wir damit, dass die Auferstehung wunderbar ist. Am Ostermorgen, am Sonntag, machen sich ja einige Frauen früh auf zum Grab des Herrn und sie waren nicht gekommen, um zu feiern. Sie sind gekommen, um zu trauern. Sie kamen mit Salben in den Händen, nicht mit Jubel im Herzen. Ihr Plan war es, den Leichnam, den toten Körper von Jesus zu ehren, ihn einzubalsamieren, nicht ihn lebendig anzutreffen. Für sie war die Frage der Auferstehung nicht wirklich eine Frage. Sie rechneten eigentlich mit einem verschlossenen Grab mit einem toten Körper. So tief war ihre Trauer, so endgültig erschien ihnen der Tod. Aber was sie erwartete, war eben nicht der Tod, sondern das Leben. Das Grab war offen, es war leer. Und darüber, das lesen wir in Vers 4, waren sie verwirrt. Das konnten sie nicht einordnen. Ja, sie waren eigentlich erschüttert, erschrocken, innerlich total aufgewühlt. Ne? Eben noch von Tod und Trauer bestimmt, wurde plötzlich all das in Frage gestellt. Und ich denke, das wäre auch unsere Reaktion gewesen. Als dann die Engel sagen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Dann würden wir sagen, das ist doch eine kühne Behauptung. Und kühne Behauptungen, davon kennt das Christentum ja so einige, oder? Zum Beispiel, die Welt, das Universum wurde in 6 Tagen von einem dreieinigen Gott erschaffen, der keinen Anfang hat. Das ist eine kühne Behauptung, oder? Oder die zweite Person der Gottheit, Jesus Christus, wurde Mensch und ist von einer Jungfrau geboren worden. Noch so eine kühne Behauptung. Aber ich vermute mal, die kühnste Behauptung des Christentums ist, der Gekreuzigte, und das bekennen wir ja immer im Glaubensbekenntnis, der Gekreuzigte, Gestorbene und Begrabene Jesus ist vom Tod auferstanden. Wirklich? Echt jetzt? Und meine, heute werden vermutlich einige zum Gottesdienst in die Kirchen gehen, in Deutschland auch. Und es ist schon interessant, viele Menschen, die sich eigentlich das Leben nur so erklären können, dass nur Dinge, die wir sehen, die wir nachmachen können, die kann es geben. Und die sich heute in den Gottesdienst begeben und Geschichte oder auf die Geschichte der Auferstehung hören, alte Lieder singen und ihr Leben, ihre Vorstellung in Einklang bringen müssen mit dem Wunder der Auferstehung. Vielleicht wagen sie sich an die Geschichte heran, weil es Nostalgie ist, Tradition ist, vielleicht auch Schuld oder Neugierde, was auch immer, wie immer auch das Motiv sein mag. Wir befinden uns doch in einer Spannung zwischen Skepsis und Glauben. Ja? Wir können doch heute alles erklären. Aber eine Auferstehung, dass jemand, der tot ist, wieder lebendig ist, das lässt sich doch nicht erklären. Und es fühlt sich an wie vielleicht wie eine Kollision, ja, ein Unfall, das Natürliche mit dem Übernatürlichen. Und das stimmt. Denn die Geschichte der Auferstehung ist mehr als eine schöne Geschichte. Sie ist eine wunderbare Geschichte. Und wir sollten nicht so tun und meinen, das ist nur für uns heute eine unvorstellbare Geschichte. Das war es auch für die Frauen damals. Das war es auch für die Frauen damals, deshalb waren sie ja eben verwirrt, als die Engel sagten, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und was macht jetzt? Was machen jetzt die Engel? Die Engel hätten ja sagen können, wir machen jetzt eine forensische Studie und untersuchen mal die Ergebnisse, die wir hier haben. Das machen die Engel gar nicht. Wie überzeugen die Engel die Frauen? Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat. Was sie brauchen, ist ein geistliches Erwachen, ein heiliges Aha. So, das war's. Ach stimmt, davon hat er ja gesprochen. Und hier zeigt sich die Wunderbarkeit der Auferstehung. Sie ist ein spektakuläres Ereignis. Aber nicht nur das, sie ist die Erfüllung einer Vorhersage, eines Versprechens. Die Auferstehung ist nicht so einfach aus dem Nichts gekommen, sondern sie ist in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Sie ist und bleibt übernatürlich. Kein Mensch hätte sich das ausdenken können. Und doch ist es zu erwarten gewesen. Und deshalb argumentieren die Engel nicht rational. Ja, sie liefern keine Beweise, sie sagen, erinnert euch. Vielleicht hätten die Frauen gerne eine persönliche Begegnung mit Jesus gehabt. Aber was wir hier in den ersten 12 Versen lesen, ist nur ein leeres Grab. Ein leeres Grab. Und was ausreichen muss in diesen ersten 12 Versen ist, dass die Engel sagen, erinnert euch an das, was er gesagt hat. Sie haben den Jesus noch nicht gesehen. Sie haben, wie ich schon vorher sagte, Jesus hat durch Abwesenheit geglänzt. Und ich denke, das war wichtig für die Frauen, dass sie sich daran erinnert haben, stimmt, eigentlich hätten wir gar nicht so überrascht sein sollen. Die Auferstehung ist wunderbar, sie ist übernatürlich, aber sie ist nicht irrational. Ja, sie ist geheimnisvoll. Sie ist überraschend, aber doch angekündigt worden. Und ich denke, wir sollten heute auch nicht allzu sehr überrascht sein, wenn Menschen damals wie heute Schwierigkeiten haben, der Auferstehung zu glauben. Denn sie ist tatsächlich übernatürlich. Und der Apostel Paulus, der wusste das, dass der natürliche Mensch geistliche Dinge nicht annehmen kann. Und er sagt in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und was bedeutet das für uns heute? Dass die Auferstehung nicht nur eine schöne Geschichte ist, sie ist mehr. Sie ist übernatürlich, sie ist wunderbar. Wir sollten wieder erstaunt sein. Ja, wenn die Auferstehung uns nicht mehr schockiert oder überwältigt, haben wir vielleicht vergessen, was für ein großes Wunder das eigentlich ist. Also die Einladung heute, uns neu erfassen zu lassen von dem Wunder der Auferstehung. Die Auferstehung, die den Tod besiegt hat. Aber nicht nur das, sondern auch zu glauben, auch wenn wir nicht sehen. Die Frauen haben noch nicht alles gesehen. Sie sahen Jesus noch nicht. Sie sahen nur das leere Grab. Was ihnen genügen musste, war Gottes Wort. Das musste ausreichen. Aber die Geschichte der Auferstehung ist nicht nur wunderbar, sie ist auch wahr. Denn was nützt es, von den großen Wundern zu hören, wenn sie sich später als Erfindung herausstellen? Ich habe am Anfang gesagt, es gibt einige Bücher, oder es gibt immer wieder Bücher, die auf den christlichen Markt kommen, die dann ganz spannend tönen, so eine gewisse Zeit im Himmel gewesen zu sein und so. Gibt es andere Bücher und es kommt immer wieder mal vor, dass aufgedeckt wird, dass diese Bücher so tatsächlich nicht stattgefunden haben und die Begebenheiten nicht wirklich so stimmen. Das kann sein, dass der eine oder andere damit echt Zweifel bekommt, was ist jetzt eigentlich dran an diesen Geschichten. Wenn das für die Auferstehung gelten würde, dann wäre das für uns ein großes Problem. Denn ohne die Auferstehung gibt es kein Christentum. Wir haben vorher aus 1. Korinther 15 gelesen. Und Paulus sagt dort und bringt es unmissverständlich zum Ausdruck, wenn die Auferstehung nicht wirklich geschehen ist, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft hätten, dann wären wir die elendsten Menschen auf dieser Erde. Man könnte sagen, all die Begebenheiten, die wir im Lukas-Evangelium haben, die führen alle zu diesem großen Wunder. Wenn die Auferstehung nicht wahr wäre, dann hat alles andere keine Bedeutung. Die Jungfrauengeburt von Jesus, bedeutungslos. Der vollkommene Gehorsam von Jesus gegenüber Gott, bedeutungslos. Die Wunder und Lehren von Jesus, bedeutungslos. Selbst die Kreuzigung, wenn Jesus tot bleibt, für uns keine Rolle. Wir wären die elendsten Menschen auf dieser Welt. Man kann sagen, alles steht und fällt mit der Auferstehung. Hat sie tatsächlich stattgefunden? Und die Auferstehung ist keine Erfindung. Und deshalb der zweite Punkt, die Auferstehung ist wahr. Warum ist sie wahr? Wir finden die zweite Geschichte in den Versen 13 bis Vers 35. Und hier sind ja zwei Jünger von Jesus am Wandern auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Das wird so circa 11 Kilometer gewesen sein. Also man kann sagen, grob von Stauffenberg nach Gießen oder von Gießen nach Stauffenberg, je nachdem, was man als Jerusalem anerkennen möchte. Das war ungefähr die Reise, die sie hingelegt haben. Und manchmal wird man ja gefragt, so, bei welchem Ereignis aus der Bibel wärst du gern dabei gewesen? Und dann fangen Menschen an und sagen, ach, ich hätte gerne so einen Einblick gehabt in die Schöpfung, ne, wo vielleicht so der erste Lichtstrahl durch das Dunkle des Weltalls fällt. Oder manche sagen, ah, die Sintflut, das wäre spannend, in der Arche Noah dabei gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob das so spannend wäre mit all den Tieren, muss ja gestunken haben. Aber manche sagen, Auszug aus Ägypten, spannend, das Meer zu teilen. Oder andere, Josua, Schlacht von Jericho oder David und Goliath. Ich habe von jemandem gelesen, der gesagt hat, ich wäre gerne dabei bei den Emmaus-Jüngern. Gut, er würde zugeben, ich würde nicht gern der Kleopas sein, weil der kommt ja nicht so ganz so gut weg, oder? Ich meine, das ist ja schon ein bisschen humorvoll, diese Geschichte. Dann schleicht sich Jesus, und jetzt steht ausdrücklich, Jesus selbst war unter ihnen. In Vers 15, aber ihr konntet ihn nicht erkennen. Und Jesus fragt, so ganz unscheinbar, worüber habt ihr geredet? Warum seid ihr so traurig? Und dann fragt doch der Kleopas tatsächlich, sag mal, bist du eigentlich der Einzige, der nicht weiß, was hier in Jerusalem in den letzten Tagen passiert ist? Und ich meine, wir wissen ja nicht viel von dem Kleopas, aber was wir von ihm wissen ist, dass er denjenigen fragt, der Einzige, der es wirklich mitbekommen an den, der es ja nicht verpassen konnte, weil er leibhaftig am Kreuz war, ihm wird diese Frage gestellt. Okay, wir möchten vielleicht nicht selber der Kleopas sein, aber dabei zu sein wie Jesus, und ich möchte sagen, wie das fleischgewordene Wort Gottes, Jesus, das geschriebene Wort Gottes erklärt, dass man kann sagen, das ist die Mutter aller Bibelstunden, findet hier statt. Das ist die Mutter aller Bibelstunden. Jesus erklärt seinen Jüngern, wie die ganze Schrift, das ganze Alte Testament auf ihn hinweist. Wer wäre da nicht gerne dabei gewesen, oder? Sondern das ist eine spannende Geschichte. Aber vorher, bevor Jesus ihnen erklärt, wie alles mit ihm zusammenhängt, lässt er sich von ihnen das Evangelium erklären. Das sind die Verse 19 bis 24. Weil er tut ja ganz unscheinbar und sagt, was ist denn eigentlich geschehen? Und dann bekommt er das Evangelium erklärt. Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort, vor Gott und dem ganzen Volk. Macht dann weiter bis Vers 24. Und jemand hat gesagt, hier in den Versen 19 bis 24 lesen wir das Evangelium nach Kleopas. Das ist das Evangelium, wie er es verstanden hat. Und wenn wir da reingucken, könnten wir sagen, das ist ein Glaubensbekenntnis, wo fast alles drin zu sein scheint, oder? Ja, fast alles, oder? Es ähnelt auch so ein bisschen dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Aber etwas fehlt da. Es ist noch ein bisschen Verwirrung da. Es gibt noch nicht das ganze Evangelium. Es klingt so ein bisschen so, als würde man die Pointe hören, aber man versteht den Witz nicht so ganz. Ja? Der Grund, warum sie es nicht ganz verstanden haben, war, dass sie Jesus eben noch nicht gesehen hatten. Ihn als den Auferstandenen noch nicht erkannt hatten. Es war also von ihnen noch nicht wirklich ein Evangelium. Weil das Evangelium bedeutet ja gute Nachricht. Und aktuell war noch gar nichts gut. Ja, sie sagen zwar, heute ist schon der dritte Tag. Ich könnte meinen, da müsste es doch eigentlich in den Ohren klingeln beim dritten Tag. Da war doch was, oder? Hatte nicht Jesus mal von 3 Tagen gesprochen? Aber erst, wenn wir Jesus als unseren gekreuzigten Retter und unseren auferstandenen Herrn sehen, dann wissen wir, das ist die ganze Botschaft. Und das ist das, was Jesus ihnen versucht zu zeigen. Er versucht ihm beizubringen. Er begann bei Mose in Vers 27 und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Was macht er? Er geht durch das Alte Testament. Und das ist doch eigentlich eine spannende Geschichte, die wir hier haben. Ja? Sie begegnen dem Auferstandenen, sie erkennen ihn aber nicht sofort. Ist das nicht ein Bild für unser eigenes Glaubensleben? So oft, und gerade wenn wir auch in christlichen Elternhäusern aufwachsen, wir haben viel Wissen auch über die biblischen Ereignisse. Aber manchmal fehlt uns so diese geistliche Erkenntnis, die uns die Augen öffnet, um die wahre Bedeutung zu sehen. Und als die beiden Jünger dann von Jesus hörten, wie er von Mose sprach, von den Propheten, wie alles, also das Alte Testament, auf ihn hinwies, wurde wie so der Vorhang vor ihren Augen weggezogen. Die Wahrheit der Auferstehung wurde nicht nur durch die Worte von Jesus selbst bezeugt, das hatte der Engel ja den Frauen gesagt, sondern hier wird gesagt, schaut euch an, das Alte Testament sagt das schon die ganze Zeit. Ja, wir müssen zugeben, manchmal sind die Hinweise im Alten Testament vielleicht klarer, dass Jesus leiden und sterben würde, zum Beispiel Kapitel 53 im Jesaja-Buch. Wir haben eben Psalm 16 gesungen, auch mit dem Hinweis auf die Auferstehung. Aber es ist nicht so, dass jetzt wir sagen müssen, Jesus versteckt sich hinter jedem Busch im Alten Testament. Aber es gibt die Muster, die Prophezeiung im Alten Testament, die den Tod von Jesus und die Auferstehung vorhersagen. Ich denke, das ist für uns ein spannender Ansporn, dass wir das Alte Testament auch aufmerksam studieren sollten. Weil was sagt er? Eigentlich ist das Evangelium bereits im Alten Testament da. Es steht da, es erfüllt sich jetzt hier. Und zu oft lesen wir das Alte Testament vielleicht eher als Pflicht. Und ich meine, jedes Jahr werden ja vielleicht Neujahrsvorsätze getroffen, man versucht dann wieder zu lesen, aber dann meistens bleibt man dann doch irgendwo bei dritten Buch Mose oder vielleicht bei den Geschlechtsregistern, bei Chroniken irgendwo stecken. Aber das Alte Testament ist doch nicht dazu gedacht, nur als ein Buch zu lesen, das jetzt keine Rolle mehr spielt und das jetzt verstehen wir im Neuen Testament, sondern wir haben bereits hier das Evangelium da. Es weist alles auf Christus hin. Und jemand hat mal gesagt, die Bibel funktioniert wie so ein komplexer Kriminalroman. Ja? Dem ersten Teil des Buches haben wir lauter Hinweise, einige offensichtlicher, einige weniger offensichtlich. Und dann gegen Ende wird das Rätsel gelöst. Die Hinweise kommen auf eine Art und Weise zusammen, wie man es vorher vielleicht nicht geahnt hat. Aber dann, als dann die Fäden alle zusammenkommen, dann ist es offensichtlich. Dann erkennt man, wie alles zusammenhängt. Und genau das macht Jesus hier mit den Emmaus-Jüngern. Er zeigt ihnen, wie der Tod und das Leiden von Jesus, und weil sie ja so traurig waren, das alles war nicht das Ende der Geschichte. Genauso hat es kommen müssen. Jesus war nicht ein mächtiger Prophet, er ist ein mächtiger Prophet. Aber noch fehlt ihnen das wichtigste Element. Und erst, als sie dann beim Brotbrechen sind, ich denke, es ist hier nicht eine Anspielung auf das Abendmahl, hier fehlt noch der Wein, und Jesus hat ja damals gesagt, wir werden dann das Abendmahl nehmen in meinem Reich. Aber wir haben hier die Tischgemeinschaft, und ich denke, da werden denen die Augen geöffnet. So hat Jesus, so hat auch unser Herr damals gebetet bei der Speisung der 5000. Er dankte, brach das Brot. Und jetzt erst sehen wir, ist nicht nur das Grab offen, jetzt öffnet Gott ihnen auch die Augen. Jetzt erkennen sie. Und jetzt sagen sie, brannte nicht unser Herz, als wir auf dem Weg mit ihm unterwegs waren. Und warum glauben sie? Warum glauben sie? Sie sagen, weil die Bibel, weil das Alte Testament es bereits vorhergesagt hat. Wir haben hier eine Erfüllung von Vorhersagen. Es geht gar nicht mal darum, dass sie sagen, wir haben ihn berührt, gesprochen, wir haben ein besonderes, warmes Gespräch gehabt, sondern sie sagen, wir haben ihn erkannt, brannte nicht unser Herz auf dem Weg. Wir haben seinen Worten gehört. Wir haben erkannt, wie all das zusammenhängt mit den Schriften des Alten Testaments. Es ist vorher aufgeschrieben worden, damit wir es überprüfen konnten. Und das ist eine spannende Frage auch an uns. Ich habe ja vorher gesagt, wir sind vielleicht sind wir in diesen Büchern interessiert, die von diesen Nahtoderfahrungen sprechen und sagen, wenn ich auch so ein Erlebnis hätte, wenn ich so eine besondere Begegnung mit dem Auferstandenen hätte, dann würde es mir leichter fallen zu glauben. Oder was ist, wenn ich bei diesen Emmaus-Jüngern dabei gewesen wäre bei diesem Weg, dann würde es mir leichter fallen zu glauben. Aber wisst ihr, was der Herr Jesus hier macht? Wie sagt er den Leuten, wie sollt ihr glauben? Er sagt, weil ich es euch gesagt habe, oder die Engel sagen, weil Christus es euch gesagt hat bereits. Und was Jesus hier selbst macht ist, schaut mal, es ist bereits alles gesagt. Deshalb dürft ihr glauben. Es geht weniger um deine persönliche Erfahrung, die du machst. Es geht vielmehr um das zuverlässige Wort von Gott. Und das wiederholt sich in all diesen drei Geschichten immer wieder. Immer zurückweisen, was ist bereits gesagt worden. Und genauso wie bei den Jüngern damals auf dem Weg nach Emmaus, die eigentlich voller Trauer waren und Enttäuschung waren, so verwandelte sich denen ihr Leben in Freude und sie kehrten zurück. Damals war es vielleicht zu spät, zu gefährlich, um noch weiterzugehen. Sie sagten, jetzt müssen wir zu Hause einkehren, möchtest du auch bei uns hineinkommen? Aber all diese Argumente, die zählten jetzt nichts mehr. Sie waren jetzt auf dem Weg zurück nach Jerusalem, um den Jüngern zu sagen, das ist kein schönes Märchen. Das ist wunderbar und es ist wahr. Und das Dritte ist, die Auferstehung ist nicht nur wunderbar, sie ist nicht nur wahr, sie ist auch wirksam. Wie gesagt, manche Menschen sagen, es wäre einfacher an Jesus zu glauben, wenn wir zurückgehen könnten, damals vor 2000 Jahren gelebt hätten, wenn wir in dieses Grab, in das leere Grab hineinschauen könnten, mit eigenen Augen sehen könnten. Aber was ich so interessant finde bei dieser dritten Begebenheit, wo Jesus seinen Jüngern in Jerusalem erscheint, wenn wir lesen, Vers 36, sie redeten noch davon, Jesus, und jetzt wieder der Ausdruck, Jesus selbst trat in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Jetzt würde man sagen, da dabei zu sein, Jesus selbst, und ich meine, wir wissen vom Johannesevangelium, die Türen waren verschlossen aus Angst vor den Juden, plötzlich Jesus in ihrer Mitte. Also wer das erlebt, der hat doch gar keine Zweifel mehr, oder? Nächster Vers. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Entschuldigung, wir dachten doch, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dann wird man doch keine Zweifel mehr haben, oder? Und dann geht Jesus sogar noch weiter und sagt, was seid ihr so erschrocken? Warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Und dann sagt er, hier, meine Hände, meine Füße, schaut, betastet sogar. Und dann Vers 41, da sie aber noch nicht glaubten. Merkt ihr, wir wollen vielleicht gewisse Erfahrungen, gewisse Erlebnisse haben, zu sagen, dann kann ich glauben. Wenn ich so richtig spüre, wenn ich weiß, ich bin, ja, wenn ich weiß, dieses Erlebnis gibt mir die Sicherheit, ich gehöre dazu. Wir merken, die Jünger haben sowas von Erlebnisse gehabt und haben immer noch Zweifel. Was ist es, was sie überzeugen kann? Was ist es, was uns heute überzeugen kann, dass die Geschichte von der Auferstehung nicht nur wunderbar ist, sondern auch wahr ist? Und wisst ihr was? Nicht nur Jesus zu sehen, wie er ist, sondern, also wie er isst, den Fisch isst und den Honig, sondern die Bibelstunde. Es geht weiter, Vers 44. Er aber sagt ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und den Psalmen, also eine Zusammenfassung des Alten Testaments, von mir geschrieben steht. Und der öffnete ihnen das Verständnis, damit die Schriften verstanden. Was macht Jesus hier? Der macht eigentlich das, was jeder gute Redner eigentlich machen sollte. An so einem Rhetorikseminar lernen wir normalerweise, eine gute Rede besteht aus Einleitung, Hauptteil und Schluss. Und in der Einleitung sagst du, was du sagen wirst. Im Hauptteil sagst du, was du zu sagen hast, und im Schluss sagst du, was du gesagt hast. Und das ist genau das, was Jesus eigentlich hier die ganze Zeit macht. Er sagt ihnen vorher, was geschehen wird, dann führt er das tatsächlich aus und jetzt sagt er, schaut mal, das ist das, was ich euch gesagt habe und was ich getan habe. Genau das macht er, weil Jesus ist davon überzeugt. Sie brauchen nicht nur ein schönes Erlebnis mit Jesus. Was sie brauchen, ist das zuverlässige Wort. Und wenn du heute sagst, ich wäre gern dabei gewesen. Es würde mir leichter fallen, die Auferstehung zu glauben, dass es nicht nur eine schöne Geschichte ist. Dann sagt dir Lukas Kapitel 24, und er sagt es dir immer wieder in all diesen drei Geschichten, du darfst der Auferstehung glauben, weil sie Gottes zuverlässiges Wort ist. Gott hat es vorhergesagt. Und wenn du sagst, ich würde gern auch Jesus sehen, wisst ihr, was die Emmaus-Jünger sagen? Brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm auf dem Weg waren, als wir diese Bibelstunde bekommen hatten? Brannte da nicht unser Herz? Wir sagen, wir können Jesus immer wieder diese persönliche Erfahrung in seinem Wort haben. Und das Lukas Kapitel 24 ermutigt uns in der Gesamtheit dazu, Jesus nicht irgendwo anders zu suchen, einer persönlichen Erfahrung, sondern Jesus in seinem zuverlässigen Wort zu suchen, da, wo er es uns angekündigt hat. Und das ist, denke ich mal, eine sehr tröstliche Botschaft. Ja, Menschen suchen heute irgendwo nach einer Gottesbegegnung. Manche gehen in den Bergen wandern, einsam irgendwo allein in der Schöpfung unterwegs zu sein und sagen und hoffen, dass Gott spricht. Wisst ihr, wir dürfen wissen, Gott hat zugesagt, im Gottesdienst und in seinem Wort zu reden. Wir müssen ihn nicht suchen, wir dürfen dahin kommen, wo er ist. Das ist das Wunderbare. Und diese Begegnung mit dem Auferstehung ist tatsächlich wirksam. Jesus, wie gesagt, er isst immer wieder. Das ist ein Zeichen von Lebendigkeit, wenn wir essen wollen. Also wenn unsere Kinder so viel Hunger haben, das ist mal ein gutes Zeichen. Die sind lebendig, sie sind da. Jesus öffnet ihnen, zeigt ihnen, dass nicht nur das Wort da ist. Er zeigt ihnen, ich bin tatsächlich Mensch, ich bin nicht Geist. Ich habe Hunger, ich möchte essen, aber er verweist immer wieder auf die Worte, die er bereits gesagt hat. Aber als er kommt, in Vers 36, sagt er und grüßt sie, Friede sei mit euch. Und jetzt kann man sagen, dieses Friede sei mit euch, das ist so eine typische Redewendung, wie wir einander begrüßen würden. Wir sagen, frohe Ostern haben wir heute vielleicht gesagt oder guten Tag, guten Morgen. Das war vielleicht so eine übliche Formulierung. Aber wenn wir uns bewusst machen, wer hier gerade zu wem spricht, wer sagt eigentlich zu wem gerade, Friede sei mit euch. Es ist ja an die 11 Jünger gerichtet, die was gemacht haben? 3 Tage zuvor haben sie ihren Meister, den Herrn Jesus, schmählich verlassen und sind von ihm weggelaufen. Sie hatten ihr Versprechen gebrochen. Sie hatten ihr Bekenntnis der Bereitschaft, für den Glauben zu sterben, vergessen. Ja? Jeder war für sich unterwegs. Und einer hat sogar 3-mal Jesus öffentlich verleugnet. Sie haben sich alle als Feiglinge erwiesen. Und was kommt jetzt? Das erste Wort, wie Jesus seinen Feiglingen begegnet ist, dass er ihnen sagt, jetzt rechnen wir erstmal ab, wo wart ihr die letzten 3 Tage? Ja? Was sagt er? Das erste Wort, was er sagt, ist, Friede sei mit euch. Er hätte ja sagen können, weißt du eigentlich, wie enttäuscht ich von dir bin? Oder er hätte sagen können, ja, als ich damals im Garten Gethsemane alleine war oder als ich da am Kreuz auf Golgatha hing, da habe ich nicht viele von euch gesehen. Wo wart ihr, als ich euch brauchte? Es wäre völlig berechtigt gewesen, wenn Jesus jetzt 12 neue Leute gewählt hätte. Aber was macht er? Er kommt und er kommt, das Erste, was er sagt, Friede sei mit euch. Und warum kann er das sagen? Weil genau dafür ist er gestorben. Sein Tod am Kreuz, seine Grablegung ist erst mit der Auferstehung und damit der Himmelfahrt wirklich zu Ende. Deshalb kann er sagen, Friede sei mit euch, weil er genau für die Schuld der Jünger gestorben ist. Und auf die gleiche Art und Weise kommt Jesus auch in der Auferstehung zu uns. Selbst nachdem wir unser Versprechen gebrochen haben. Und ich fand es gut, dass wir heute in der Schriftlesung oder in der Gesetzestextlesung einen Abschnitt genommen haben, der uns anspricht als Nachfolger von Gott. Und merken, selbst dann haben wir ihn immer noch wieder den Rücken zugekehrt. Und Jesus kommt und sagt, Friede sei mit euch. Ihr, die mich immer wieder mit euren Sünden ablehnt, Friede sei mit euch. Und das ist erst durch die Auferstehung möglich. Als Nachfolger von Jesus kannst du beginnen, in diesem Frieden zu leben, auch wenn du weißt, es ist noch hier nicht alles so, wie es sein sollte. Auch weil du wissen darfst, Gott hat in Jesus Christus alles vollbracht und er ist der Erste, der aus dem Toten auferstanden ist. Und 1. Korinther 15 erinnert uns und sagt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären wir die elendsten Menschen. Auf was sollten wir denn bitte schön hoffen, wenn er nicht auferstanden ist? Er ist der Erste, der auferstanden ist. Wir werden ihm nachfolgen. Es ist noch nicht alles so, wie es sein sollte. Und doch dürfen wir wissen, es wird kommen. Warum dürfen wir sicher sein, dass auch wir auferstehen werden? Weil Gott das in seinem Wort sagt. Nicht, weil wir vielleicht ein persönliches, warmes Gefühl haben dabei, wenn wir diese Worte hören, sondern nicht unser Erlebnis ist entscheidend, sondern die Zuverlässigkeit des unfehlbaren Wortes Gottes. Und dann ist es, finde ich, noch eine nächste Stufe, wie Gott damit umgeht, wie Gott in Jesus Christus damit umgeht. Diese Jünger, die sich vor ihm versteckt haben, was er dann mit denen macht. Wenn er sagt, dann in Vers 27, und in seinem Namen, seinen eigenen Namen, soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Was für eine Würdigung von den Jüngern, jetzt als Zeugen von Jesus unterwegs zu sein. Was sind Zeugen? Zeugen bekennen ja nur, was sie gesehen haben. Im gewissen Sinne sind wir ja nicht die gleichen Zeugen wie die Apostel damals. Wir haben nicht das leere Grab gesehen. Wir haben Jesus nicht die Hände und die Füße gesehen von Jesus. Und doch dürfen wir sagen, wir sind Zeugen davon, dass wir wissen dürfen, dass Jesus, dass die Schriften in der Bibel wahr sind. Weil Gott uns die Augen geöffnet hat für das Verständnis dieser Schriften. Und er sagt hier in Vers 47, ihr seid Zeugen, oder Vergebung der Sünden soll verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Und wenn wir an die Nationen denken, denken wir an die Völker, denken und denken wir an die ganze weite Welt, aber es beginnt tatsächlich mit Jerusalem. Wir sind Zeugen auch in dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat. Und ich finde es bezeichnend, dass die Frauen Zeugen waren zunächst mal gegenüber ihren eigenen Mitjüngern. Die Frauen waren Zeugen auch gegenüber den Aposteln, was sie gesehen haben. Und ich denke, tatsächlich sind einige der Menschen, die manchmal am weitesten von Gott entfernt sind, vielleicht auch in unseren biologischen Familien, die Menschen, die uns manchmal am nächsten stehen. Und deshalb beginnen wir dort Zeugen zu sein, oder wir sind bereits Zeugen, weil wir sind das Licht dieser Welt. Wir können gar nicht anders, wir Zeugen von dem, was wir bereits sind. Zum Schluss. Immer wieder habe ich darauf hingewiesen oder den Gedanken geöffnet, vielleicht wünschen wir uns ein besonderes Erlebnis, um sagen zu können, jetzt kann ich der Auferstehung leichter glauben. Vielleicht wollen wir so gern sein wie die ersten Jünger, die beim Osterfest dabei waren. Und ich hoffe, dass Lukas Kapitel 24 gezeigt hat, besondere Erfahrungen gemacht zu haben, dabei gewesen zu sein, ist nicht unbedingt eine Garantie, keine Zweifel zu haben. Die Antwort, wie Gott in seinem Wort immer wieder reagiert auf die Zweifel ist, indem er verweist auf das bereits Gesprochene und auf das geschriebene Wort. Wir dürfen Jesus begegnen in seinem Wort. Wir müssen ihn nicht irgendwo suchen. Und eben aus diesem Wort Gottes dürfen wir wissen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Amen.